Kontinente und Zeiten umspannt. Seit 2000 Jahren beten Menschen das Vaterunser. In allen entlegensten Winkeln dieser Erde beten Menschen das Vaterunser. Was für ein Gebet, das sich so umfassend durchgesetzt hat. Und im Gebet, nicht nur im Vaterunser, sondern ganz allgemein, liegt eine ungeheure Kraft. Es sind Kräfte, die in gefalteten Händen liegen, Kräfte, die diese Welt verändern können. Zumindest behaupten das ja die Frommen. Seien wir ehrlich, es gibt Menschen, die sagen, ich gehe durch meine Nachbarschaft, mache einen Prayer Walk, ich bete für alle Nachbarn und dann wird sich alles zum Guten verändern. Ich bin überzeugt davon, dass das Beten Menschenleben verändern kann und dass es auch die Stadtpolitik wieder in Ordnung bringen kann und so weiter. Also, sagen zumindest die Frommen. Und wer von uns zu den, naja, sagen wir mal eher auf der liberalen Seite des christlichen Glaubenslebenden gehört, auch der muss zugestehen, trotz vieler Fragezeichen, die man im 21. Jahrhundert haben kann, das ist auch das Bild, was die Bibel vom Gebet zeichnet. Das Gebet hat eine unglaubliche Menschenleben und diese Welt verändernde Kraft. Ich denke dabei an die Glaubenshelden aus dem Alten Testament. Die Kraft des Gebets ist mächtig in ihnen allen. Mose teilt das Meer durchs Gebet. Wow! Unfruchtbare Frauen werden schwanger, nachdem sie Gott um eine Schwangerschaft gebeten haben. Simson wird aller seiner Kräfte beraubt und betet um ein letztes bisschen Stärke. Und mit diesem bisschen Stärke reißt er einen ganzen Tempel ein und begräbt alles unter ihm. Und auch im Neuen Testament ist man sich gewiss. Jakobusbrief, Kapitel 5. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Aber ganz ehrlich, hat das Gebet diese Kraft? Hat's das in Ihrem, in eurem Leben? Ist das Gebet eine Kraft, die auch heute noch leben und die Welt verändern kann? Und wenn es stimmen sollte, wie fange ich damit an, diese Kraft in meinem Leben zur Wahrheit werden zu lassen? Beim Nachdenken und beim Beten über genau diese Frage hat es mir geholfen, auf einen anderen Tag zu schauen, der in meinem Leben etwas von einer unglaublichen Kraft hat deutlich werden lassen. Es war der 25. August 2015. War noch jemand außer mir dabei, als dort in Frankfurt der Marathon gelaufen wurde? Jemand dabei gewesen? Kai, nicht mal du. Also. Was habe ich gesagt? Ich schäme mich. Also, 25. Oktober 2015. An dem Tag habe ich meinen ersten und, wie man sieht, bislang auch einzigen Marathon gelaufen. Und in diesen Schuhen hier kam ich ans Ziel. Das sind meine Marathonschuhe. Und was für eine Leistung, was für eine Power. 42 Kilometer und dann noch 195 Meter drauf. Am Ende habe ich es geschafft. Und das, obwohl ich noch Ende August bei gerade mal 5 Kilometern ins Japsen kam und mir 8 Wochen vorher überhaupt nicht vorstellen konnte, dass es mir jemals möglich sein würde, diese lange Distanz zu absolvieren. Wie fange ich an? Das war auch für mich als Läufer die Frage gewesen. Wie kriege ich es hin, zu starten in diese Vorbereitung, um dann das ganz große Ziel zu erreichen? Und die Antwort war verblüffend simpel. Fang einfach an. Fang einfach an. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe mich ja mit Marathonplänen eingedeckt und viel mit anderen Leuten drüber gesprochen und überlegt, was kann ich an Proteinshakes zu mir nehmen oder muss ich erstmal Kniebeugen machen oder was auch immer. Aber die Antwort war, fang einfach an. Das erste Mal 5 Kilometer laufen. Boah, ich war fertig. Ich habe geschwitzt. Ich konnte nicht mehr. 2 Tage später 5 Kilometer laufen. Oh, es war brutal. Ich hatte keine Lust. Ich war mir sicher, ich schaffe das nie. Das dritte Mal 2 Tage später 5 Kilometer laufen. Puh, wie anstrengend. Aber 2 Wochen lang durchzuhalten und dann waren 5 Kilometer nichts. Das hat mich selbst total überrascht. Im Lauf von 14 Tagen ist da eine Kraft, eine Energie, eine Fitness aufgebaut worden, die sich dann ausbauen ließ, die immer stärker wurde. Und am Ende war es sogar möglich, Training 20, 30 Kilometer und beim Rennen 42,195 Kilometer zu absolvieren. Und das gilt auch fürs Beten. Du brauchst dich nicht rein zu versenken in das großartige Standardwerk, die 50 Arten des Betens. Du brauchst keinen Guru, der dir beibringt, wie man das macht oder wie das möglich ist. Fang einfach an. Das ist das ganze Geheimnis, wie man das Beten lernt. Und wie fange ich an? Wenn meine Kinder, besonders Jakob und die kleine Johanna, die hier rumstrolcht, etwas von mir wollen, dann kommen sie immer an und sagen, Papa, weißt du? Papa, weißt du? Und dann haben sie mich um den Finger gewickelt. Das ist eine clevere Form, die sich ausgesucht haben. Denn einfach loszuplappern, ich würde wahrscheinlich weiter auf meinen Computer starren, irgendwas machen oder Geschirr oder Wäsche oder was auch immer. Aber Papa, weißt du, damit haben sie eine Beziehung konstruiert, die von Vertrauen geprägt ist und haben meine Aufmerksamkeit geweckt. Das ist clever. Und was auch immer sie von mir wollen würden, es würde weniger gut funktionieren, wenn sie sagen würden, Herr Schütz oder so. Oder wie Jakob jetzt manchmal anfängt, Alter. Nein, Papa, weißt du, und sie haben mich um den Finger gewickelt. Ist das zu simpel, um es auf das Beten zu übertragen? Nein, denn Jesus selbst geht genau diesen Weg in seiner Argumentation, wenn er über das Beten spricht. In dem Gleichnis davon, dass man allezeit beten und nicht nachlassen sollte, das steht original so in der Bibel, in diesem Gleichnis von einer Witwe, die einen ungerechten Richter derart mit ihren Bitten nervt, ihr Recht zu verschaffen, da sagt dieser Richter dann, na gut, ehe die mich noch ins Gesicht schlägt, helfe ich ihr halt. Und Jesus macht deutlich, ich erzähle das deswegen, weil Gott noch viel eher auf euch hören wird, wenn ihr beständig bittet, wenn ihr an seinem Vaterort dranbleibt, wenn ihr vertrauensvoll zu ihm kommt. Papa, weißt du, das ist der perfekte Start für die Kommunikation auch mit Gott. Und die Worte Vater unser, die sind nicht weit weg von diesem Papa, weißt du. Dieses uralte Gebet, das Jesus selbst uns beigebracht hat, das ist die clevere Form, wie wir mit Gott ins Gespräch kommen können. Und es ist die Form, die mir auch beim Beten hilft, wenn ich keine eigenen Worte finde. Sag mal, Johanna, wird dir nicht langsam schwindelig? Nö. Diese Form ist wie der Schuh, der meinen Füßen Halt gibt beim Laufen, der mir hilft dabei, eine Form zu finden und dann fit zu werden beim Beten. Laufen muss ich immer noch alleine, aber dieser Schuh, der sorgt für die Form, für die Stabilität und hilft mir, die Fitness aufzubauen, so wie das Vaterunser eine Form ist, die mir beim Beten helfen kann, Stabilität zu gewinnen, Sicherheit. Beten muss ich noch alleine, aber diese Form, die ich wähle fürs Beten, die kann dabei gerade am Anfang eine riesige Hilfe sein. Okay, sagt ihr vielleicht, wenn es so simpel ist, dann fange ich eben einfach an. Aber sei ehrlich, verändert das Gebet denn wirklich etwas? Sind die Geschichten aus dem Alten Testament, was das angeht, nicht ein bisschen anachronistisch, aus der Zeit gefallen, überholt? Vielleicht sind sie das. Albert Schweitzer, ein großer evangelischer Theologe und engagierter Urwaldarzt, der hat kritisch bemerkt, Gebete verändern nicht die Welt. Ein evangelischer Theologe. Gebete verändern nicht die Welt. Und angesichts des Leidens und der Kriege in unserer Welt, und er hat noch in einer nicht ganz so schönen Zeit gelebt wie wir, da muss man wahrscheinlich sagen, ja, es ist so, denn Milliarden Christen und Christinnen weltweit beten jeden Tag dafür, dass Krankheiten überwunden werden, dass Leid überwunden wird, dass Menschen satt werden, dass Kriege beendet werden, dass Konflikte überwunden werden. Wir beten und beten und beten. Aber es gibt weiter Konflikte, Hunger und Leid und Krieg und Tod. Das Beten scheint die Welt nicht zu verändern. Aber Albert Schweitzer ist noch nicht zu Ende gewesen mit seiner Bemerkung. Er sagte, Beten verändert nicht die Welt. Beten verändert Menschen. Und Menschen verändern die Welt. Ich finde das ein unglaublich weiser Satz, auch wenn ich zugebe, dass ich mich selber über Jahre und Jahrzehnte meines Christenlebens hinweg damit nicht zufrieden geben wollte. Ich war überzeugt, dass Gott so mächtig ist, dass er auch wirklich etwas ändern kann. Es heißt doch in der Bibel, wer glaubt und betet, der kann Berge versetzen damit. Da muss doch was dran sein, das steht doch nicht umsonst da. Und ich habe es auch selbst erlebt. Ich bin vor über 10 Jahren mit meiner damaligen Freundin und heutigen Frau in den USA gewesen und habe dort eine Rundreise gemacht. Wir haben einen Mietwagen genommen und sind über 7000 Kilometer durch den Nordosten der Vereinigten Staaten und Kanadas gereist und sind dann nach 2 Wochen ungefähr auch am Eriesee vorbeigekommen. Wer schon mal da war, weiß, es ist ein riesengroßes Meer. Da geht der Wind, da gehen die Wellen. Das ist nicht irgendwie ein netter Teich, wo man ordentlich Sichttiefe hat, sondern das ist dreckiges Wasser, das ist richtig das Meer eben. Wir haben die Zeit genossen, haben die Hosenbeine hochgekrempelt und sind da auf und nieder getollt und gesprungen und haben einfach Spaß gehabt an so einem Strandabschnitt, ungefähr 200 Meter lang. Mietwagen abgeschlossen, Schlüssel in die Hosentasche. Und als wir nach einer halben Stunde dann wieder zum Auto gehen wollten, Da war in meiner Hosentasche nichts anderes als ein Loch. Aber der Autoschlüssel war weg. Wir hatten buchstäblich keine Chance. Wir konnten das Auto nicht öffnen. Wir kamen nicht an unsere Handys, um Hilfe zu rufen. Wir waren in der Mitte von nirgendwo. Selbst wenn es eine Telefonzelle gegeben hätte, wir hätten ja nicht mal ein Vierteldollar irgendwie aus dem Portemonnaie holen können, um jemanden anzurufen. Und wen sollten wir schon anrufen? Es war die nackte Katastrophe, das muss man wirklich sagen. Anke hat damals das Naheliegendste getan und geweint. Und ich hatte einen meiner wenigen hellen Momente im Leben und habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt und ich vertraue auf deine Macht, dann kannst du hier was reißen. Bitte Gott, hilf uns, dass das gut ausgeht. Dann bin ich nach vorne gegangen, mitten ins Brackwasser rein und dachte, probieren kann man es ja mal. Gucke nach unten und ich sehe was glitzern. Kann das der Autoschlüssel sein? Ich zugepackt habe nichts als Kies und Steine in der Hand. Ich bleibe aber stehen, da war doch was, da hat doch was geglitzert. Und es dauert gefühlt 3 Minuten oder eine Ewigkeit, ich weiß nicht, wie lange es genau war, aber es dauert eine Weile, bis das Wasser wieder weit genug zurückgeht und ich sehe, da ist tatsächlich der Schlüssel genau zwischen meinen Füßen. Ich muss nur zugreifen und habe ihn wieder. Wie unwahrscheinlich ist das denn? Was für ein Wunder ist das denn gewesen? Gott hat die Macht, ganz offensichtlich in dieser Welt einiges zu verändern. Aber was ist in Wirklichkeit passiert? Hat Gott den Schlüssel aus dem Meer gefischt und ihn mir vor die Füße gelegt, damit ich ihn finde? Hat er ihn hier entmaterialisiert und dort wieder rematerialisiert, sodass er eben direkt zwischen meinen großen Zehen zum Liegen kommt? Vielleicht. Aber vielleicht ist auch was ganz anderes passiert. Dass er nämlich hier drin was verändert hat durch dieses Gebet. Dass er dieses Herz, was am liebsten geheult hätte, ruhig gemacht hat. Dass er diesen Menschen in seiner Verzweiflung Hoffnung gegeben hat und Vertrauen. Und dieses Gefühl, ich versuch's wenigstens. Nicht gleich aufgeben. Gib Gott eine Chance. Er hat hier drin was verändert. Und das hat in der Welt etwas verändert. Gebete verändern nicht die Welt. Gebete verändern Menschen. Und Menschen verändern die Welt. Ich muss sagen, wer in so einer Situation betet, der macht das wahrscheinlich nicht als Ersttäter. Wer in so einer aussichtslosen Situation noch die Ruhe hat oder vielleicht auch die Dreistigkeit, die Hände zu falten und Gott um ein Wunder zu bitten, der hat das Gebet wahrscheinlich in seinem Leben schon etwas tiefer verankert. Der läuft, um im Bild der Schuhe zu bleiben, wahrscheinlich schon regelmäßig und hat auch durch die Form, die ihn stützt, die notwendige Fitness bekommen, in dem Augenblick, wenn es darauf ankommt, einen ordentlichen Lauf hinzulegen. Die Form allein bringt es nicht. Der Schuh alleine macht keine Fitness. Aber wenn man beim Beten wie beim Laufen eine hilfreiche Form nutzen kann, dann hilft es, das im Leben zu verankern, um dann auch in dem Augenblick darauf zurückgreifen zu können, wenn es darauf ankommt. Okay? Überzeugt? Das Gebet kann etwas verändern. Aber tut das Leben nicht trotzdem weh? Es wird ja im Leben nicht alles auf einmal gut, nur wenn man betet. Jeder von uns weiß das. Und die biblischen Erzählungen, die sind da auch schonungslos ehrlich. Es wird nicht immer alles einfach gut bei dem, der betet, trotz dieser Macht, die in dem Gebet angeblich liegt. Leben ist trotzdem immer wieder schmerzhaft. Bei meinen Läufen auf dem Weg zum Marathon und auch danach habe ich diese Schuhe geschunden und malträtiert und sie haben es mir mit gleicher Münze heimgezahlt. Blase um Blase waren auf der gescheuerten Haut und zerriebenen Haut zu sehen. Und manchmal ist es Zeit, alte Schuhe zu entsorgen und sich was Neues anzuschaffen. Die Frage ist, gilt das auch fürs Gebet? Vielleicht ja. Das Vaterunser ist eine sehr hilfreiche Form, die mich persönlich über Jahrzehnte hinweg getragen hat und auch immer noch trägt. Aber es ist nicht dasjenige Gebet, das mir in großen Krisen geholfen hat. Als ich auf einer ersten Pfarrstelle in Glashütten im Taunus gewesen bin, da hat sich nach kurzer Zeit ein Konflikt mit meiner Kollegin angebahnt, der so ausgewachsen ist, dass ich schnell keinerlei Perspektiven mehr dort sehen konnte. Und jeder von euch hat sowas in seinem Leben. Eine Partnerschaft, die festgefahren ist. Ein Streit, der sich einfach nicht überwinden lässt. Eine Perspektivlosigkeit im Beruf. Das Gefühl, ich komme hier nicht voran. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß, ich bin unglücklich. aber ich kann doch nichts dran ändern. Was sollte ich auch tun? In so einer Krise bin ich in die leere Kirche gegangen, die direkt neben dem Pfarrhaus praktischerweise stand, und habe gebetet. Aber nicht das Vaterunser, sondern das Glaubensbekenntnis. Und von diesem Gebet hat mich die erste Zeile schon so umgehauen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Bam! Da ist es mir aufgegangen. Gott ist so groß. Er ist der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und ich, kleiner Pfaff im Taunus, was auch immer passiert, Gott ist größer. Was auch immer passiert, Gott hat alles in seinen Händen. Und egal wie tief ich falle, er wird mich auffangen. Das war eine andere Form als die, die mir sonst immer Halt gegeben hat. Und vielleicht ist es manchmal an der Zeit. Vielleicht hast du dich am Vaterunser gerieben und gestoßen und gescheuert und du hast keinen Bock mehr und du hast das Gefühl, ich habe schon 1000 Mal gebetet. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuld. Ich krieg's einfach nicht hin, Gott. Dieser Heinz ist einfach zu doof und wie oft ich das Vaterunser auch bete, ich kann ihm nicht vergeben. Vielleicht ist es auch Zeit, mal über diese Form nachzudenken, ob du eine andere brauchst. Wenn ich diese Schuhe austausche, ich werde die in die Vitrine stellen, ist doch klar, meine ersten Marathonschuhe, aber Laufen ist schwierig geworden darin. Wenn ich sie austausche, dann nehme ich das mit. Die Sohlen, die im Inneren des Schuhs eigentlich für Stabilität suchen, die genau auf mich zugeschnitten sind, auf die Form meiner Füße. Das Innerste nehme ich mit, auch in die neue Form. Und das Innerste beim Beten, was du mitnimmst, wenn du eine neue Form brauchst, das ist das Vertrauen auf ein liebevolles Gegenüber im Gespräch mit Gott. Welche Form du auch wählst, das Vaterunser, das Glaubensbekenntnis, das Herzensgebet, die Zungenrede, was auch immer, der innerste Kern, das ist das Entscheidende, das Vertrauen auf Gottes liebevolles Vaterohr, an dem du alles sagen kannst, was dir auf der Seele liegt. Okay, soweit noch überzeugt. Aber was ist, wenn ich in einer Krise einfach nicht mehr beten kann? Wenn mir buchstäblich die Spucke wegbleibt und die Worte fehlen und ich auch keine Kraft mehr habe, selbst das Vaterunser zu beten? Wie ist das, wenn eine Welt zusammenbricht, wenn der Tod um sich greift, keine Kraft zum Laufen übrig bleibt? Ihr wisst um solche Situationen. Und als Andreasgemeinde wissen wir um solche Situationen. Menschen, für die wir jahrelang intensiv beten und die trotzdem nicht gesund werden, die im Sterben liegen. Und wir haben zu Hunderten über Monate und Jahre hinweg gebetet. Und Gott hört es einfach nicht. Gott macht einfach nichts. Was ist, wenn dir die Kraft zum Beten ausgeht? Als ich den Kilometer 40 passiert hatte, da war das Ziel eigentlich nicht mehr weit weg. Nur noch 2000 Meter und ein bisschen, dann hast du es geschafft. Aber trotzdem, es war einfach keine Kraft mehr übrig. Gute Schuhe und stabile Form hin oder her. Wenn einem die Puste ausgeht, dann schafft man keinen weiteren Schritt. Es sei denn, es kommt jemand, der dir neue Kraft gibt. Als ich den Kilometer 40 passiert hatte, da rief auf einmal eine Stimme von der Seite nach mir. Tobias Beckmann. In der Andreasgemeinde bestens bekannt. Er pirschte sich von der Seite an mich ran und trabte neben mir her. Was für ein Zufall, dachte ich. Aber er sagte, kein Zufall. Ich habe auf dich gewartet. Ich will dir noch etwas Kraft geben, damit du es bis ins Ziel schaffst. Ist wirklich wahr, ne? Klingt unglaublich, ist wirklich wahr. Auf den letzten 2000 Metern, es ist kein Powerriegel gewesen, der mir Energie gegeben hat und erst recht kein Sportschuh, sondern es war die umwerfende Erkenntnis, dass da einer auf mich gewartet hatte, der bereit war, die letzte Meile mit mir gemeinsam zu gehen. Wenn dir beim Beten die Puste ausgeht, wenn du keine Kraft mehr hast, keine Worte und wenn dich auch das Vaterunser nicht mehr trägt, dann darfst du glauben, am Ende wird einer kommen, der auf dich gewartet hat, der dich ins Ziel bringt und der dir selbst das Beten abnimmt. Das heißt im Römerbrief, Gottes Geist kommt uns zu Hilfe. Wir sind schwache Menschen und unfähig, unsere Bitten in rechter Weise vor Gott zu bringen. Aber deshalb tritt sein Geist für uns ein mit einem Stöhnen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Was auch immer das genau sein mag. Die Wahrheit hinter dieser theologischen Formulierung ist, am Ende steht einer da, der auf dich gewartet hat, der sagt, ich gehe diese letzte Meile mit dir. Ich nehme dich an der Hand und ich gebe dir die Kraft, die du brauchst, um diese letzten Meter zu schaffen, selbst wenn dir die Kraft zum Beten fehlt. Wenn du alles gehen lassen musst, dann ist da einer, der bringt dich ins Ziel. Und das ist einer, der all das schon durchgemacht hat. Binden wir es also zusammen. Wie fange ich mit dem Beten an? So war das Thema der Predigt vorgegeben. Und die Antwort lautet, fang einfach an. Tu es, mach es, probier es aus. Und du wirst erleben, dass du dabei stark wirst. Dabei kann dich eine gute Form wie das Vaterunser tragen und dir helfen, zunehmend im Gebet zu leben, das dir gut tut. Und zwar nicht, weil das Gebet an sich die Welt verändert, sondern weil das Gebet deine Position im Leben verändert und deinen Blick auf die Welt verändert und dadurch auch die Welt selbst und dein Leben verändern kann. Wenn du sagst, ich bin's noch nicht, ich bin noch kein mosemäßiger Glaubensheld oder Simson-gleicher Powerbeter, dann ist das Vaterunser wahrscheinlich eine sehr gute und hilfreiche Form, weil sie dir helfen kann, so wie der Schuh dem Läufer auf seinem Weg zum Ziel hilft. Warum? Das Vaterunser eröffnet mit den ersten Worten eine mit allem Recht vertrauensvolle Beziehung, so wie Kinder das tun, wenn sie sagen, Papa, weißt du? Das Vaterunser verändert nicht die Welt in seiner Substanz, in ihrer Substanz, aber in meiner Wahrnehmung verändert es viel. Und das macht vielleicht den größten und wichtigsten Unterschied, so wie bei dem Schlüssel im Eriesee. Und das Vaterunser hilft dir abzugeben, dass wenn deine Kraft zu Ende geht, einer da ist, der mit dir geht und wenn du fällst, dass Gottes Hand dich auffängt. Ein letztes Mal, wie fangen wir an? Einer unserer evangelischen Heiligen, Paul Gerhard, konnte vom Leid ein Liedchen singen. Er ist aufgewachsen im Unheil des Dreißigjährigen Krieges, beruflich nach einem Konflikt mit der Obrigkeit von einer Pfarrstelle auf die andere abgeschoben. Er wurde privat geschlagen durch den frühen Tod von 4 seiner 5 Kinder, bevor er seine geliebte Frau nach nur 12 Jahren Ehe hergeben musste. Und berühmt sind heute seine geistlichen Gedichte, von denen viele in unseren Gesangbüchern vertonte Klassiker sind. Besonders bewegend finde ich das Gedicht »Du bist ein Mensch, das weißt du wohl«, in dem versucht er 18 Strophen lang die Wirren des Lebens nachzuerzählen. Er dichtet von 4000 Sorgen, von Angst und Schmerzen, von großer Not, von den Stürmen im Leben und auch davon, dass Gott oft stille schweigt. In der letzten Strophe aber gibt er als Antwort auf alle Sorgen die Empfehlung, eine Empfehlung, die wie eine Quintessenz dieses langen und leidvollen Lebens gelesen werden kann. Eine Empfehlung, in die wir heute alles hineinpacken können, worum es in dieser Predigt ging, bei der Frage nach dem Beten, nach der Form, nach seinem innersten Kern und vor allem nach seinem Anfang und der entscheidenden Haltung. Er dichtet, tu als ein Kind, also verhalte dich wie ein Kind, tu als ein Kind und lege dich in deines Vaters Arme. Bitt ihn und flehe, bis er sich dein, wie er pflegt, erbarme. Beim Beten, und das heißt beim Lauf unseres Lebens, da dürfen wir wie ein Kind sein, das einfach zu ihm kommt, an dieses Vaterohr und alles sagt, was dir auf dem Herzen liegt. Papa, du, weißt du, bei unserem Weg durchs Leben, bei unserem Weg im Gebet, bewahre uns der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Verdienste.